Also wenn sie mafiöse Strukturen bekämpfen will, dann sollte sie Cum-Ex, Cum-Cum aufklären, die Milliarden zurückholen und die Leute hinter Gitter bringen, anstatt dass sie irgendwie Kaviar essen und sich freuen, dass sie einen guten Deal gemacht haben vor ein paar Jahren.
Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Helena.
Hi Matthias.
Heute ist Helena Steinhaus zu Gast. Sie ist Gründerin des Vereins Sanktionsfrei in Berlin und sie setzt sich für die Unterstützung von BürgergeldempfängerInnen ein. Du bist aber auch Autorin. Zusammen mit Claudia Cornelsen hast du 2023 ein Buch herausgegeben oder geschrieben. Das heißt, es braucht nicht viel, wie wir unseren Sozialstaat demokratisch, fair und armutsfest machen. Und ja, damals warst du zu Gast bei Ines Schwertner im Hyperpolitik-Podcast, den gibt es ja leider nicht mehr, aber es ist schön, dass du heute wieder da bist bei uns, bei Jacobin. Der Anlass ist leider nicht so schön, das sind die Pläne von Schwarz-Rot, die wollen ja bekanntlich jetzt das Bürgergeld wieder reformieren und du weißt tatsächlich alles über das Bürgergeld und kannst es für uns einmal kritisch einordnen heute, darüber wollen wir heute sprechen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lass uns das gerne machen, ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Ja. Lass uns vielleicht, bevor wir uns konkret angucken, was da jetzt eigentlich geplant ist, mal über die generelle Stimmung gerade sprechen. Denn wir haben ja im Wahlkampf gesehen und immer wieder gehört, dass da Stimmung gegen Bürgergeldempfängerinnen gemacht wird, von rechts vor allem, aber auch von der CDU. Und das große Feindbild sind da immer die Totalverweigerer, die dem Staat auf der Tasche liegen. Was ist denn deiner Meinung nach dran an diesem Bild?
Ja, das ist das ist tatsächlich eigentlich ein Riesenproblem, aber aus ganz anderen Gründen, als es dargestellt wird. Nämlich das Problem ist, dass das kein Problem ist. Aber genau, also wir reden da eigentlich über eine Zahl von Menschen, die keiner genau beziffern kann. Es gab jetzt irgendwie eine aktuelle Zahl aus 2024, es hätten 22.000 Menschen sich total verweigert, was aber noch nicht mal stimmen kann, weil niemand sagen kann, wie oft diese Person jeweils ein Arbeitsangebot abgelehnt hat, ob es also einmal oder zweimal, also es wurde gar nicht wirklich erhoben, ne? Und das heißt, Menschen können ein Arbeitsangebot abgelehnt haben und werden so als Totalverweigerer gezählt. Das finde ich krass. Und man sollte sich auch angucken, dass Totalverweigerer im Allgemeinen diejenigen sind, die zum zweiten Mal ein Arbeitsangebot ablehnen. Und es wird so in diesem ganzen gängigen Diskurs auch gar nicht von Ablehnen gesprochen, sondern immer von Verweigern. Also die Leute verweigern einen Job. Da wird nicht mehr im Zweifel des Angeklagten gesprochen, dass die Stelle zu der Person nicht gepasst hat, zu den Qualifikationen, zu den Lebensumständen, zu allem Möglichen und die Person deswegen gesagt hat, sorry, kann ich nicht machen. Mhm. Ne? Mhm. Also insofern, da wird über was sehr erhitzt geredet, was sehr wenig Relevanz hat und was dann aber wenig Raum übrig lässt für die Dinge, die tatsächlich wichtig sind. Mhm.
Ja, ich steige auch damit ein, weil mir das aufgefallen ist, dass dieses Bild eigentlich von den Totalverweigerungen oder von den Leuten, die auf der faulen Haut liegen, ja so, wie soll ich sagen, so hartnäckig sich auch hält und auch in der Bevölkerung einfach so stark ist und die Politik damit ja auch so, ja eben, Politik betreibt. Und aber ich frage mich, also wie würdest du sagen, warum ist das so persistent? Also wie, man kann das ja immer wieder, man kann die Fakten ja sagen, es geht um, wenn überhaupt, geht es um eine geringe Zahl. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass auch Leute einfach aus anderen Gründen nicht arbeiten können. Aber warum ist das so? Warum bleibt das so hartnäckig in den Köpfen?
Also schon, weil es sehr emotional ist, erzählt wird, immer wieder aufbereitet wird, weil es so dankbar angenommen wird, auch von den Medien und von PolitikerInnen und die Erzählung dagegen auch eine Erzählung dagegen ist, gegen einen Mythos, der sich eigentlich schon verfestigt hat. Und ich glaube, es ist sehr schwer, tatsächlich in diesem ganzen Bürgergeldbereich gegen diese vielen Emotionen anzukommen, die da geschürt wurden, weil es insgesamt so ein wahnsinnig komplexer Bereich ist, der sich eben nicht einfach darlegen lässt und der nicht, ne, man muss anfangen auszuholen und zu erzählen, warum die Leute im Bürgergeld sind, warum das Bürgergeld wenig sind, warum es gar nicht das Problem ist, dass Leute, die arbeiten, nur ungefähr fast so viel haben wie Leute, die Bürgergeld beziehen teilweise, sondern das Problem ist, dass die zu wenig Geld verdienen. Mhm. Also ne, man müsste
also die Lohn bekommen, meinst du?
Die Lohn bekommen, mhm. Genau. Das Problem ist nicht, dass Bürgergeldbeziehende teilweise ähnlich viel Bürgergeld bekommen, sondern das Problem ist, dass die Leute zu wenig Lohn bekommen. Da muss man auf so vielen Ebenen anfangen zu erzählen und es ist natürlich viel einfacher zu sagen, oh, da ist jemand zu faul, einen Job anzunehmen. Ich stehe aber jeden Morgen früh auf und racker mich ab, so wie es ja auch den Leuten eingetrichtert wird. Ne? Also ja, das ist eben eine Erzählung, die nützt an manchen Stellen und hetzt Bevölkerungsschichten gegeneinander auf.
Und jetzt ist ja da sozusagen auch, genau, es ist so ein Gefühl von Ungerechtigkeitsempfinden bei den Leuten da. Ja, ich arbeite ja schon und da kommt jemand, der macht nichts, der verdient jetzt genauso viel wie ich. Ne? Das ist ja eigentlich oft so das, warum es auch für viele so emotional ist. Ne?
Genau, und dann kommt ja noch hinzu, das finde ich so krass, die Leute sollen jetzt noch mehr arbeiten.
Ja.
Also, und das wird irgendwie, der 8-Stunden-Tag wird angegriffen. Irgendwie Arbeitnehmerrechte werden also wirklich massiv angegriffen. Das hat ja jetzt gerade zum Beispiel das IW, das Institut für Wirtschaft, hat im April eine Studie rausgebracht, die irgendwie mehr oder weniger sagt, Arbeitnehmerrechte müssen nicht mehr gestärkt werden. Es gibt irgendwie Hinweise darauf, dass Arbeitnehmer viel mehr kündigen, weil sie danach meistens auch schon eine weiterführende Stelle haben. Deswegen müsste man jetzt eben Arbeitgeber weiter stärken. Hm. So ein bisschen platt ausgedrückt, ne? Voll absurd. Ich meine, man kann sich an 5 Fingern ausrechnen, was für Leute Stellen kündigen und dann eine andere Stelle haben. Das sind mit Sicherheit nicht diejenigen, die im Niedriglohnsektor arbeiten.
Ja,
ne? Also, ja.
Ja, und jetzt wird dann natürlich politisch auch oft begründet, naja, wenn wir der Sozialstaat ist so teuer, ne? Also was würdest du denn da sagen? Ist es denn wirklich so teuer? Ist das Bürgergeld zu teuer?
Ja, also das Bürgergeld kostet natürlich Geld, aber die Frage ist, wofür wir Geld ausgeben wollen, was politisch irgendwie Unterstützung findet und was nicht, ne? Und ich glaube, momentan steht ja irgendwie diese Summe von 45 bis 51 Milliarden Euro im Raum. Davon ist auch ganz viel Geld für Miete, also Kosten der Unterkunft und so vorgesehen. Das ist so ein Punkt, wo ja auch einfach die Politik versagt hat. Wenn es viel mehr sozialen Wohnungsbau und städtisches Wohnen gäbe, dann wäre dieser Posten gar nicht höher teuer geworden in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und dann muss man sich eben auch angucken, was für Leute das Bürgergeld bekommen. Man kann jetzt natürlich einfach sagen, das ist viel Geld. Natürlich ist das viel Geld, Milliarden. Eigentlich kann keiner mehr damit was anfangen. Ne? Aber also, wer kann sich hier eine Milliarden vorstellen? Die wenigsten.
Niemand,
und dann auch noch 50 davon. Das ist unfassbar viel Geld. Wenn man jetzt sich jetzt aber anguckt, wie hoch der Posten Rente ist, dann ist der fast 3-mal so hoch. Und da wird sich ja auch nicht dermaßen drüber gestritten, ne? Und das sind einfach Gelder, die müssen fließen, da führt eigentlich letztendlich kein Weg dran vorbei und auch diese ganze Diskussion um wir sanieren den Haushalt, wir sparen hier ein bisschen was ein, da ein bisschen was ein beim Bürgergeld, das ist eine völlige Scheindebatte. Also es gibt kein Einsparpotenzial und wenn dann minimal wenig auf Kosten der gesamten Gesellschaft, weil je schlechter das Bürgergeld ist, je schlechter die soziale Absicherung, desto schlechter ist auch die Situation für Menschen, die arbeiten, für ArbeitnehmerInnen, weil sie keine Verhandlungsgrundlage haben.
Ja. Lass uns auch darauf später nochmal zu sprechen zu kommen, sozusagen, was die größeren politischen Fragen auch sind, die sich daran knüpfen, aber jetzt vielleicht kannst du uns auch noch mal so ein bisschen einen Einblick aus deiner Arbeit geben, weil du hast ja auch mit den Leuten einfach zu tun, ne? Also wenn du jetzt, wir waren jetzt bei den Mythen, wie sich die Leute das vorstellen, wer die Bürgergeldempfänger sind, irgendwelche faulen Leute zum Beispiel.
Ja.
Mit wem hast du denn eigentlich so tagtäglich zu tun? Was sind das für Menschen?
Das sind ganz viel alleinerziehende Frauen mit Kindern, einem oder mehreren. Viele auch, die pflegebedürftige Kinder haben. Viele, die Angehörige pflegen. Viele, die krank sind und nur wenige Stunden am Tag arbeiten können. Viele, die vorübergehend arbeitslos geworden sind, aber vor allem chronisch Kranke und Alleinerziehende. Ne? Und letztendlich spiegelt sich das auch wieder in den offiziellen Zahlen. Es gibt 5,4 oder 5,5 Millionen Bürgergeldbeziehende. Davon ist gerade mal 1,7 Millionen überhaupt arbeitsfähig, ohne Vermittlungshemmnisse. Arbeitsfähig, aber die meisten sogar noch mit Vermittlungshemmnissen und ungefähr 200.000 bis 230.000 ohne Vermittlungshemmnisse.
Was heißt das dann konkret? Also sind krank oder?
Ja, genau. Also die meisten, also sind halt viele Zahlen. Da wird es schon kompliziert, ne? Aber Die meisten sind Kinder und Jugendliche, also ungefähr 1,5 Millionen unter 15 Jahren. Mhm. Dann haben wir chronisch Kranke, Menschen, die aufstocken. Mhm. Dann haben wir eben Menschen, die Care-Arbeit leisten, Kinder erziehen, mhm. Pflegearbeit leisten. Und dann diese 1,7 Millionen, die theoretisch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, das sind dann Leute, die haben zum Beispiel die sind gering qualifiziert. Die brauchen Weiterbildung zum Beispiel, Qualifizierung. Dann sind das Leute, die sind nur 3 Stunden am Tag arbeitsfähig oder so. Oder die sind über 55 Jahre alt und deswegen nicht mehr attraktiv für den Arbeitsmarkt und so weiter. Also diese 235.000, die keine Vermittlungshemmnisse haben, wie man so schön sagt, die sitzen ja auch nicht alle zufällig dann da, wo die offenen Stellen sind und sind auch nicht unbedingt für die Stellen geeignet. Mhm. Also insofern, es ist eine bestimmte fluktuierende Menge an Arbeitslosen sowieso immer da. Und wir haben kein Problem mit Arbeitslosigkeit in dem Sinne. Es gibt nicht besonders viele Arbeitslose oder Erwerbslose, wie man eigentlich eher sagt, in unseren Kreisen. Ja. das ist nicht der Fall, sondern es ist eigentlich eine relativ stabile Zahl. Mhm. Und auf deren Rücken wird aber leider eben eine Debatte ausgetragen, die für alle schädlich ist.
Ja, und jetzt hat die Arbeitsministerin, die neue Bärbel Baas, jetzt, glaube ich, gestern angekündigt, dass sie die mafiösen Strukturen zerschlagen will, also die sich so gebildet hätten zum Missbrauch des Bürgergelds. Hast du das mitbekommen? Was meint sie denn damit?
Ja, habe ich mitbekommen. Ist auch wirklich ein schwieriges Terrain. Okay. Ne? Mhm. Also, insofern als das, wenn sie das so erzählt, klingt sie wie die Stimme der Vernunft. Mhm. Das tut sie ja gerade eh so ein bisschen. Mhm. Sie würde das jetzt so ein bisschen entschärfen, was Merz und Co. da reinbringen. Sie will das Bürgergeld nicht abschaffen, das kann man ja eh nicht, sondern dann nennen wir es halt anders. Ist ja auch egal, wie es heißt. Mhm. Wir werden es weiterentwickeln. Mhm. Sie will aber schneller und härter sanktionieren und zurück zur alten Berechnungsmethode vom Regelsatz, also weniger Geld de facto bedeutet das. Und jetzt will sie mafiöse Strukturen zerschlagen. Mhm. Das ist so ein bisschen wie wir wollen alle Totalverweigerer rankriegen. Mhm. Also, wobei es wahrscheinlich nicht ganz vergleichbar ist, weil es gibt diese Strukturen mit Sicherheit. Mhm. Ne? Aber sie sind nicht das Problem. Es ist jetzt nicht das Neue, worüber wir reden müssen. Und dafür gibt es auch letztendlich einfach Gesetze und Möglichkeiten der Verfolgung.
Also auch du würdest sagen, es gibt eine Art von Missbrauch, das sozusagen, also mafiöse Strukturen, das klang für mich erstmal so, huch, was ist denn jetzt passiert? Aber da gibt es anscheinend dann irgendwie eine organisierte, wie auch immer, Menschen, die das bewusst, bewusst Leute
was sie ins meint,
Bürgergeld bringen, um da Geld rauszuziehen. Also vielleicht kannst du mal erklären, das ist ja irgendwie.
Genau, was sie meint ist, dass durch eine Mindestlohnunterschreitung die Menschen das Recht haben aufzustocken und das Geld, was dann aber an die gezahlt wird, irgendwie in die Taschen der Unternehmer geht. Okay. Mhm. Und das gibt es und dagegen muss man natürlich vorgehen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, auch sie hat ja jetzt gerade nicht gesagt, wie viel es das gibt. Mhm. Sie hat gesagt, bei uns in Duisburg gibt es Leute, die machen das. Ne?
Ja, auch gut.
Krass. Ja, gibt es sicher auch in Berlin so, aber ich sag euch irgendwie, in ganz Deutschland gibt es Leute, die haben wirklich viel zu wenig Geld, um über die Runden zu kommen. Die haben kaum Chancen, einen Job zu finden. Die werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Die haben massive Probleme. Die politische Debatte verschärft sich so. Und über diese 5,5 Millionen Menschen müssen wir reden. Und vor allem auch über die Kinder darin, die Kranken darin. Über all diese Menschen, die einfach wirklich gebeutelt sind und keine Ahnung haben, wie sie über die Runden kommen sollen. Und das vermisse ich, ne? Also das ist jetzt so der nächste Schocker, der irgendwie reinkommt. Und natürlich sind es auch wieder die Ausländer, sage ich jetzt mal, ne, weil es werden Menschen aus dem Ausland geholt und dann sind das wahrscheinlich auch ausländische Unternehmer, die das machen. So ein bisschen wird das Problem wieder so ein bisschen von uns guten Deutschen weggeschoben. Und auf jeden Fall haben wir ein neues Problem, über das man reden kann, weil das regt alle so ein bisschen auf. Ne? Ja. Und wie gesagt, sie klingt ja auch wie die Stimme der Vernunft so ein bisschen. Aber was sie da macht, finde ich brandgefährlich, muss ich sagen. Also weil sie ja auch eben so ein bisschen das so entschärft und sagt, nee, wir wollen das nicht abschaffen. Aber ich will eigentlich schon alles machen, was die CDU gesagt hat.
Ja, und ich verstehe das überhaupt nicht. Also sozusagen, ich weiß gar nicht, was das politische Kalkül da in ihrem Fall dann dahinter ist. Also warum ist sie, die müssen jetzt diese Verhandlungen führen, CDU und SPD, aber warum schlägt sie diesen Tunnel jetzt ein? Kannst du dir das erklären?
Das ist eine gute Frage. Also vielleicht will sie zeigen, sie geht Sachen an. Hm. Naja, so, okay. Keine Ahnung. Ja. Und wie gesagt, es sind auch wieder die Ausländer. Das wird der CDU gefallen.
Ja.
Die wollen nicht über Steuerhinterziehung sprechen, was einfach ein viel massiveres Problem ist. Also wenn sie mafiöse Strukturen bekämpfen will, dann sollte sie Cum-Ex, Cum-Cum aufklären, die Milliarden zurückholen und die Leute hinter Gitter bringen, anstatt dass sie irgendwie Kaviar essen und sich freuen, dass sie einen guten Deal gemacht haben vor ein paar Jahren. Ne? Also da gibt's ja ganz andere Sachen, wo man wirklich was tun muss. Oder sie spricht ja auch von einfacherem Datenaustausch zwischen den Behörden. Soweit ich weiß, ist das bei Finanzkriminalität irgendwie kaum der Fall, dass Daten vernünftig ausgetauscht werden. Aber es ist kein Geheimnis, dass Steuerhinterziehung und Finanzkriminalität das wesentlich größere Problem ist. Und zwar nicht nur irgendwie so auch doppelt so groß oder so, sondern gleich 250-fach so hoch mindestens.
Ja.
Die Dunkelziffer ist ja eh immer hoch. Oder höher. Und dann geht es da um Milliarden. Alles wieder Zahlen, die wir uns nicht vorstellen können. Das Bürgergeld wäre damit 500 Mal bezahlt. Ja. Also nicht auf 500 Mal, ne? Aber auf jeden Fall bezahlt so. Und nein, aber wir reden jetzt über mafiöse Strukturen, die wir bekämpfen müssen und wodurch ein bisschen Bürgergeld gespart werden könnte. Und ich finde das deswegen auch tragisch, weil ich glaube, Mindestlohnunterschreitung ist für die Menschen, die davon betroffen sind, wirklich schlimm. Die sind in sehr fragilen Situationen. Und genau, es muss irgendwie darum gehen, diese Menschen eigentlich an diese Menschen ranzukommen und denen Rechte zu geben.
Ja.
Und nicht darum zu sagen, da muss irgendwie Bürgergeld. Also da fehlt mir so ein bisschen die Empathie mit den Menschen, die davon betroffen sind, weil das ist keine schöne Situation. Mir fällt nicht ein, wer, aber vor ein paar Monaten hat jemand ein Buch zum Thema Mindestlohnunterschreitung rausgebracht. Ich glaube, das ist sehr lesenswert, auch wenn mir der Name nicht einfällt.
Nicht schlimm.
Vielleicht finden wir das noch raus und können das in die
Kette. Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, das habe ich noch nie gesagt
bei Jacobin Dorf. Ich habe mich nicht getraut, das zu lesen, weil ich dachte, oh, ich schaff's gerade nicht, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen, weil es wirklich heftig.
Ja.
So einfach Arbeitsbedingungen in was weiß ich, Fleischereibetrieben oder.
Ja, das sind natürlich einfach Ausbeutungsverhältnisse,
genau.
Ne, die man eigentlich auf ganz andere Art angehen müsste.
Genau.
Lass uns mal jetzt ein bisschen genauer schauen, was da eigentlich jetzt gerade politisch stattfindet mit Schwarz-Rot. Also vielleicht kannst du uns mal einen Überblick geben, was sich jetzt erstmal laut Koalitionsvertrag so konkret ändern soll oder was da geplant ist.
Ja, die zentralen Punkte sind eben der Rückschritt zur alten Berechnungsmethode. Das ist so absurd. Man könnte sagen, aus Hartz IV ist mit dem Bürgergeld Hartz IV geworden und mit der neuen Grundsicherung wird wieder Hartz IV daraus.
Ja.
Also irgendwie ist es so ein bisschen müßig, darüber zu reden. Also die machen jetzt genau dasselbe wie zu Hartz IV-Zeiten mit dem Regelsatz. Das heißt, die Inflation wird erst nachträglich berücksichtigt.
Mhm.
Und das bedeutet eine faktische Kürzung für die Menschen, auch wenn jetzt nicht ad hoc Geld abgezogen wird. Ja, so ein bisschen vielleicht komplizierter Sachverhalt.
Ja.
Das ist wirklich schade, weil das war ein Fortschritt der Ampel, wo, glaube ich, insbesondere Stefanie Effner sich auch für eingesetzt hat, die leider verstorben ist von den Grünen. Genau, das ist wirklich schade und das ist ja aber auch leider was so krass gelungen ist, dieser Shitstorm irgendwie, dass das Bürgergeld unverhältnismäßig erhöht worden wäre, wo aber die Zahlen ganz klar zeigen, es wurde nicht erhöht, sondern es wurde nur der Regelsatz angepasst an die Inflation und somit hatten die Menschen nicht mehr Kaufkraft als zu Hartz-IV-Zeiten.
Ja.
Also hat sich nicht durchgesetzt, obwohl das ein Fakt ist.
Ja.
Und also geht's zurück zur alten Berechnungsmethode. Die Sanktionen sollen schneller und härter verhängt werden können. Was einfach heißt, wie zu Hartz-IV-Zeiten wahrscheinlich. Man will zurück zu den Totalsanktionen, einschließlich der Kosten der Unterkunft, wobei da Frau Baas sich so ein bisschen bedeckt hält, weil sie wahrscheinlich weiß, dass es relativ unmöglich sein wird, dass entgegen dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts durchzusetzen. Wobei wir ja gerade auch sehen, dass Rechtsbruch durch die Regierung auch gerne gesehen wird. Also scheint ja auch kein Problem mehr zu werden.
Ja.
Also
lass uns das mal eins nach dem anderen aufschlüsseln.
Ja.
Also das heißt, de facto haben wir jetzt eine Situation, die Preise sind in den letzten Jahren gestiegen, wie bekannt ist. Ne? Die Leute können sich immer weniger leisten und das Bürgergeld wird jetzt quasi, du hast es gerade erklärt, eigentlich weniger als vor Jahren. Ne?
Genau, also da handelt es sich dann um irgendwie, ich kann es gar nicht genau sagen, ne, weil je nach Situation, aber dann sind es meinetwegen 20 Euro, 30 Euro ja. im Laufe eines Jahres oder so, die dann jemandem pro Monat de facto weniger zur Verfügung stehen oder kann auch weniger sein. Mhm. Aber das ist für Menschen, die so wenig Geld haben und wo ganz viele wirklich vor allem die Alleinerziehenden mit Kindern oder auch Familien mit Kindern, da muss man gar nicht alleinerziehend für sein, die nach irgendwie dem 18. im Monat schon nicht mehr wirklich wissen, wie sie ihr Essen finanzieren sollen. Für die sind 15, 20 Euro einfach krass viel Geld. Also das kann man nicht einfach jemandem nehmen, ohne dass das wirklich mit existenziellen Ängsten und Einbußen irgendwie zusammenhängt.
Ja, klar. Und wenn man sozusagen sich anguckt, wie die Preise jetzt im Supermarkt sind, kann man sich ja nochmal vorstellen. Und merkt es ja selber auch, wenn man einkaufen geht. Voll. Ja, und dass dann eben jeder Euro oder 10 Euro halt eben auch was wichtig sind. Ja.
Total. Ja. Genau, also die Sanktionen, der Regelsatz und dann haben wir ein sperriges Wort, Vermittlungsvorrang. Vermittlungsvorrang bedeutet, dass anstatt, dass der Fokus gelegt wird auf Qualifizierung und Weiterbildung, was sehr, sehr notwendig ist eigentlich, weil viele Menschen geringe Ausbildungsstände haben, wie sagt man. Genau, stattdessen wird der Fokus gelegt auf Vermittlungsvorrang. Das heißt, es muss jeder Job angenommen werden. Es steht, die Priorität ist, in Jobs vermitteln, egal ob die schlecht bezahlt sind oder zur Qualifikation passen. Mhm. Und das war eben auch zu Hartz-IV-Zeiten genauso Usus. Also per Gesetz, selbst wenn jemand sich gerade in Weiterbildung befand, wenn sich eine Stelle aufgetan hat, musste er die Stelle annehmen, sonst gab es Sanktionen. Und das ist natürlich nicht nur auf individueller Ebene irgendwie ein Problem, weil man möchte ja auch irgendwie mit seinem Leben gut klarkommen und vielleicht eine Arbeit machen, die in irgendeiner Form zu einem passt, sondern auch ist das für das System überhaupt nicht sinnvoll.
Das ist total ineffizient, oder?
Genau, weil es sich mit Sicherheit, also weil es sich da viel um Stellen handelt, die eben schlecht bezahlt sind, wodurch dann weiter Leistungen bezogen werden müssen oder ergänzende Sozialleistungen. Und unpassende Jobs haben immer auch zur Folge, und das ist wissenschaftlich bewiesen, dass eben dieser sogenannte Drehtüreffekt provoziert wird. Das heißt, die Menschen nehmen einen Job an, unter Druck, und kurze Zeit später wird er wieder aufgegeben, weil sie müssen zu weit fahren, es passt nicht, ist zu schlecht bezahlt, whatever. Aber diese, ich glaube, schlechte Bezahlung ist wirklich der kleinste Grund.
Klar.
Aber ja.
Kann sich auch jeder und jede eigentlich vorstellen, dass wenn man in einen Job gezwungen wird, der mal wo man gar nicht reinpasst, was das für ein Irrsinn ist sozusagen. Ja, dann nimmt man da ab und also furchtbar.
Ja. Und das sagen ja auch Arbeitgeber selbst, ne? Ja, also wenn die irgendwie Leute dahingestellt kriegen, die keinen Bock haben so, oder die nicht können, dann haben die damit überhaupt keinen Spaß. Und Wahnsinn. So ein bisschen, die Kritik ist natürlich, dass wenn du Totalsanktionen hast, die es ja übrigens schon gibt seit April 2024, plus Vermittlungsvorrang, dann ist damit auf eine Art das Recht auf freie Berufswahl ausgehebelt. Weil natürlich wenden dann Hardliner ein, ja, wieso, aber man kann ja einen Job ablehnen und wenn das gut begründet ist, dann hat das auch keine Konsequenz. Aber das Problem ist immer, dass die individuelle Beziehung zum Beispiel zwischen Sachbearbeiter und Kunde, wie es ja so schön heißt, Kundin, eine große Rolle spielt, ob so ein, ob eine Ablehnung anerkannt wird oder nicht. Das ist teilweise auch eine Ermessensentscheidung. Und es gibt viele Menschen im Jobcenter, die machen einen guten Job mit Sicherheit und missbrauchen ihre Macht nicht. Aber genauso gut gibt es eben auch die das tun. Und das weiß ich wirklich, weil ich lese viele wirklich schlechte Bescheide, sage ich mal, oder Begründungen, wo man sich denkt, wow, also da muss jemand wirklich einen schlechten Tag gehabt haben oder ist böse.
Ja, und diese Totalsanktion, vielleicht kannst du das nochmal erklären, was das genau bedeutet. Also das ist ja auch juristisch umstritten, oder nicht?
Genau, also das Bundesverfassungsgericht hat 2019 eigentlich alle Sanktionen über 30% für verfassungswidrig erklärt. Und es hat so ein ganz kleines Schlupfloch leider gelassen bei 100% Sanktionen, was besagt, dass wenn sozusagen eine bedarfsdeckende Stelle vorliegt und die abgelehnt wird, auch nicht die Situation anscheinend besteht, dass jemand tatsächlich dringend Geld braucht und deswegen könnte man da irgendwie noch einhaken. Und da hat aber die Ampelkoalition erstmal gar nichts mitgemacht, sondern hat maximal 30% Sanktionen beim Bürgergeld zugelassen. Und ganz Ende 2023 hat Hubertus Heil der Bild-Zeitung wirklich, ne, irgendwie zwei Tage vor Silvester oder so, noch irgendwie frohes neues Jahr gewünscht oder was auch immer und gesagt, ja, wir führen jetzt die Totalsanktionen wieder ein, weil wir müssen schließlich dafür sorgen, irgendwie, dass es wieder Verbindlichkeiten gibt im Jobcenter. Ich seitdem, also ein paar Monate später, gibt es wieder Totalsanktionen und das ist aber eine relativ enge Konstruktion, unter welcher Totalsanktionen verhängt werden dürfen überhaupt. Und es ist nicht ganz klar, ob überhaupt schon welche verhängt wurden.
Okay.
Also die Jobcenter, die gefragt wurden, haben alle gesagt nein.
Okay.
Was, wo man jetzt sagen könnte, okay, anscheinend sind die Kriterien zu hart, oder aber auch die Notwendigkeit besteht anscheinend gar nicht so. Entschuldigung, die Gefahr ist, weil diese Sanktionen sollen leichter verhängt werden, das ist ja eine Forderung, die immer kommt. Das heißt, da wird immer gesagt, die Jobcenter-Mitarbeiter hätten eben nicht so einen guten Spielraum. Und wenn das sozusagen, wenn der gelockert wird, dann haben wir natürlich ein Einfallstor für großes Leid.
Ja, ja. Und aber so auch da nochmal, es ist immer, muss ja immer, das eine ist sozusagen die Sprache darüber, die Totalsanktion und so, aber was heißt das denn für eine einzelne Person, wenn das wirklich angewendet werden würde, dann kriegt man kein Geld mehr.
Genau, oder? Also dann aktuell bekommt man überhaupt keinen Regelsatz mehr, aber die Kosten der Unterkunft, weil Obdachlosigkeit soll vermieden werden.
Das ist ja absurd. Also,
das ist komplett absurd. Also, war aber bei Hartz IV auch so, ne? Bis 2019 war das Standard und da war auch einbezogen die Kosten der Unterkunft. Und da sind auch Familien mit Kindern voll sanktioniert, einschließlich der Kosten der Unterkunft. Da gab es Zahlen von irgendwie 8000 Familien mit Kindern, die im Jahr ungefähr voll sanktioniert wurden, zum Beispiel. Ne? Obdachlosigkeit ist dadurch entstanden. Wirklich krasse Szenarien. Und dahin soll es, wenn es nach der CDU geht, wieder zurückgehen. Und ich glaube, Frau Baas macht vielleicht nicht unbedingt mit. Das ist so. Also verstehe. Ich sehe schon so ein paar, man kann nicht sagen, Lichtblicke, wirklich nicht. Nee. Wirklich nicht.
Nee. Aber, ja, das ist wirklich alles ein riesiger Skandal eigentlich. Und jetzt lass uns doch noch mal ein bisschen auf das größere Bild versuchen, ja, zu zeichnen. Man könnte sich ja eine Gesellschaft vorstellen, wo man sagt, okay, wir haben einfach ein sinnvolles, gutes Bürgergeld, da ist genug Geld da, dass wir wissen, ganz viele Menschen brauchen einfach Unterstützung, ne? Und dann kann man von mir aus ja auch noch mal gucken, gibt's da irgendwie steigt da jetzt die Anfälligkeit für Missbrauch oder so, und dann kann man sich mal überlegen, was man da noch macht, ohne jetzt Leuten, einzelnen Personen irgendwie Zwang auszuüben oder so, ne? Und aber jetzt haben wir dieses System. Warum?
Also, warum? Okay, also ich glaube, so ein bisschen platt gesagt, begünstigt das einfach die aktuellen Verteilungsmechanismen. Also, weil es geht ja ganz stark darum, mit dem Bürgergeld Druck auszuüben auf die arbeitende Bevölkerungsschicht, sage ich mal, oder auch auf die im unteren Lohn, bis zum mittleren Lohnsegment, weil solange die das Gefühl haben, boah, ey, alles, aber nicht Bürgergeld, was ja auf jeden Fall die Stimmung ist, das war ja auch schon mit Hartz IV so, solange die also keine Verhandlungsgrundlage sehen oder das deren letzter Haken ist irgendwie, kann man davon ausgehen, dass die Jobs gemacht werden und dass ja letztendlich auch zu schlechten Bedingungen und schlechten Löhnen gearbeitet wird. Sobald du den Menschen eine Verhandlungsgrundlage gibst, stellen die vielleicht auch mehr Ansprüche. Und da ja das Geld stark sich dort vermehrt, wo es bereits ist, wäre das für die Marge von einigen wenigen vielleicht nicht so toll.
Also es ist auch eine Disziplinierungsmaßnahme.
Ja, es ist, ja. Ja. Vielleicht so ein bisschen verkürzt gesagt.
Ja.
Oder ja, am Ende ist es das. Ja,
und ich weiß nicht, ich meine, es ist so traurig, dass wir hier wieder sitzen nach 2 Jahren und wieder darüber sprechen müssen, dass es sich nochmal verschlechtert. Aber was kann man denn, also die Frage, ich traue mich fast gar nicht, sie zu stellen, aber was kann man denn eigentlich noch tun oder was können politische Akteure gerade tun, um jetzt vor allem, wenn jetzt die Koalition das umsetzen wird, also siehst du irgendeine politische Perspektive, wie man sich da auch wehren kann?
Also ich glaube, es braucht eine starke Opposition dagegen und ich meine, was ich großartig finde, ist, die Linke hilft, muss ich sagen. Also alle und auch zivilgesellschaftliche Projekte, Unterstützung ist super sinnvoll zurzeit. Politisch, also ja, wie gesagt, es braucht eine starke Opposition. Ja, ich meine, die Grünen waren es ja mal diesbezüglich, aber es hat einfach in der Regierungszeit überhaupt nicht funktioniert. Deswegen bin ich bin ich persönlich sehr froh, dass die Linke so einen Zugewinn gemacht hat jetzt im, im Rahmen der Bundestagswahlen und auch weiterhin sich stark zeigt, ohne dass ich jetzt hier Werbung machen möchte. Aber das ist halt, das sind halt die einzigen, wo ich das Gefühl habe, die meinen, was sie sagen und die zeigen auch Alternativen auf und die machen sowas Vernünftiges wie die Linke Hilfe, wo einfach Menschen hingehen können, die wirklich in ihrer Existenz bedroht sind, die Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren, die sich nichts mehr zu essen kaufen können. Ich meine, wir haben die Tafeln, die leider ja nach wie vor wahnsinnig wichtig sind. Also ja, man kann Spenden an zivilgesellschaftliche Organisationen, sanktionsfrei ist zum Beispiel so eine Organisation, die wirklich auch was tut. Wir unterstützen jeden Tag Menschen, die eben von, sag ich mal, Jobcenter Entscheidungen betroffen sind, die sie stark bedrohen, sowohl finanziell als auch juristisch unterstützen wir die Menschen. Und natürlich, je mehr Geld wir kriegen, desto besser können wir das auch machen. Also werdet gerne alle Heartbreaker. Das sind unsere DauerspenderInnen. Ja. Und die bilden irgendwie das Fundament unserer Arbeit. Und wir versuchen uns natürlich so breit wie möglich aufzustellen jetzt gerade, weil wir schon sehen, dass es die nächsten Jahre erstmal nochmal ein bisschen bergab gehen wird. Und vielleicht irgendwann wird es wieder besser. Aber jetzt gerade ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wer ist schon am Start? Wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Und vielleicht auch im persönlichen Umfeld gucken, ob es Menschen gibt, die Unterstützung brauchen, einfach füreinander da sein. Ja.
Ja, also das Unrecht bleibt auf jeden Fall erstmal noch bestehen und wir können nur hoffen, dass sich dagegen etwas formiert. Und ich hoffe ja, dass wir uns nicht mehr wiedersehen hier zum Gespräch, aber ich fürchte, vielleicht müssen wir irgendwann schon nochmal rekapitulieren, wie sich das alles entwickelt. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist, Helena.
Ich danke dir. Werdet Heartbreaker.
Werdet Heartbreaker und euch vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und ihr wisst ja, was ihr tun müsst. Abonnieren, liken oder das neue Jacobin kaufen. Das ist sehr, sehr schön geworden. 5 Jahre gibt es Jacobin jetzt und ich kann sagen, das ist eine sehr besondere, tolle Ausgabe. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.